Das ist der «Mach dein Ding» Podcast und heute rede ich mit dem Manuel Bernsau. Der Manuel Bernsau ist Mitgründer von Ventostream und Ventostream revolutioniert die Windenergiebranche. Sie sind eigentlich ein klassisches Startup, das Investorengelder sucht, bisher sehr erfolgreich. Sie haben bis jetzt 2 Kapitalrunden gehabt und schon über 3 Millionen graced. Und gerade die zweite Runde haben sie eigentlich viel weniger gesucht und sind völlig überkauft worden. Darum freue ich mich, über das zu reden, woher das kommt und so weiter. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lasse dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Idee leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Wenn gründen, dann mit Fasun. Hoi Manuel, schön bist du, wie geht's?
Hallo Nico, mir geht's sehr gut. Hoffe dir auch.
Bin happy, danke. Ich kann mich gar nicht beklagen. Klassisches Startup, habe ich gesagt, würdest du das so unterschreiben?
Definitiv nicht.
Why not?
Ich sage jetzt mal so, die Gründung war schon relativ speziell, weil die Technologie, die wir jetzt zur Marktreife bringen, die basiert auf einer Idee von meinem Vater, der ist schon seit über 15 Jahren dran, das Ganze zu entwickeln und voranzutreiben. Wir hatten dann das Glück, dass wir 2023 dann auf offene Ohren bei ein paar Unternehmern in der Schweiz gestoßen sind, die dann gesagt haben, hey, Technologie ist super, aber ohne Unternehmen funktioniert das Ganze nicht, oder? Daraufhin haben dann die Diskussionen angefangen. Ich wurde dann von einem von den Mitgründern abgeholt. Dann sind wir nach Deutschland zu meinen Eltern gefahren, haben uns die Technologie angeschaut. Wir haben uns dann unterhalten darüber, was ich so gemacht habe als in meiner Vergangenheit oder in meiner beruflichen Karriere bisher. Und was er so gemacht hat, dann haben wir natürlich uns den Prototyp bei meinem Vater dann angeschaut. So ein paar Ideen gesponnen und aus den Ideen heraus ist dann, ich sag jetzt mal so, die Gründungsidee für das Unternehmen Ventostream entstanden. War nicht, für mich persönlich kein ganz einfacher Prozess, weil ich hatte einen ziemlich soliden Job in einer ganz anderen Branche. Also ich war im Life Science Bereich, habe viele Projekte im Bereich Pharma und Chemie abgewickelt, habe dort für ein größeres Ingenieurbüro gearbeitet in Basel. War dort Mitglied vom Senior Management Team, hatte eine von den größten Abteilungen im Unternehmen unter mir, habe an vielen Projekten mitgearbeitet und hatte natürlich entsprechenden Lifestyle, vor kurzem eine Wohnung gekauft etc. Und dann zu sagen, jetzt machen wir hier einen Cut und springen dann in eine neue Unternehmung als Startup sozusagen, war natürlich schon, ja, gab die ein oder andere schlaflose Nacht, sagen wir es mal so.
Mega spannend. Ich habe ja ein bisschen Geschichte gekannt und darum natürlich ist mir klar gewesen, dass es nicht ein klassisches Startup ist. Aber trotzdem sehr spannend, dass du bist dann eigentlich eher in die Rolle reingedrückt worden oder von diesen anderen Menschen. Oder weißt du, warum hast du es trotzdem gemacht? Du hättest ja vielleicht auch können sagen, wir machen es, soll irgendjemand anders machen und ich bleibe bei meinem spannenden, gut bezahlten Job in dieser Firma und lebe meinen Lifestyle weiter. Warum sollte ich das Risiko gehen? Warum hast du es trotzdem gemacht?
Ich sag jetzt mal, ich stehe auf Herausforderungen, oder? Ich bin mir da nicht zu schade und das war natürlich dann auch für mich eine enorme Möglichkeit, mich persönlich nochmal weiterzuentwickeln oder wirklich ein Unternehmen auf dem weißen Papier zu starten, das Ganze mit aufzubauen etc. Und natürlich, familiär war es natürlich super, dass wir so eine Möglichkeit bekommen, die Idee von meinem Vater in die Realität umzusetzen, das Ganze über ein Unternehmen voranzutreiben oder nicht immer nur einfach zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, wie wir die Kohle zusammenkriegen, dass wir mal eine Anlage bauen können und dann wird das schon irgendwie, sondern dass wir wirklich die Technologie bis zur Marktreife über ein Unternehmen entwickeln konnten. Das war so die Challenge. Und ich liebe Challenges generell und dann war das ein relativ einfacher Entschluss für mich selber. Natürlich für meine Lebenspartnerin war das natürlich auch eine gewisse Abwägung da, oder zu sagen, ja okay, du hast ein solides Einkommen, gesicherten Arbeitsplatz, hast eine gewisse Reputation, ein entsprechendes Netzwerk etc. Und da wieder bei Null anzufangen, ist natürlich schon schwierig, aber sie hat die Entscheidung komplett mir überlassen, hat gesagt, hey, egal wie du dich entscheidest, ich stehe hinter dir. Das war natürlich super. Und ich unterstütze dich so gut, wie es geht, was sie auch tut. Und das war natürlich dann für mich zu sagen, okay, ich habe das Backup von der Familie, ich habe das Backup von meiner Partnerin, ich habe erfahrene Unternehmer mit an Bord, ich habe einen erfahrenen CFO aus einem anderen Biotech-Startup mit an Bord, der weiß, wie man Fundraisings macht, Kapitalerhöhungen durchführt etc. Da war das Startteam schon mal relativ gut und solide. Oder? Das war jetzt kein Spin-off von einer Uni oder von einer Fachhochschule, wo dann, ich sag jetzt mal, aus jugendlichem Leichtsinn dann sagt, okay, wir haben jetzt eine Idee, die wir auf der FH oder auf der Uni entwickelt haben und bringen das jetzt mal auf den Markt und gründen ein Unternehmen etc., sondern wir hatten schon eine solide Expertise mit an Bord, um das Ganze vernünftig zu starten oder so auch das Drehmoment auf den Boden zu kriegen von Anfang an.
Erzähl mal schnell konkret, was ihr macht, einfach damit wir alle eine ein bessere Vorstellung haben. Was heisst, ihr revolutioniert die Windenergiebranche? Was ist jetzt genau die Technologie?
Also ganz einfach, wir haben es geschafft, die klassischen Windräder vom Propellerbetrieb hin zum Turbinenbetrieb zu bekommen. Also kann man sich ähnlich vorstellen wie in der Fliegerei dazu mal, oder? Früher gab es propellerangetriebene Flugzeuge. Heutzutage sind mehrheitlich Jets unterwegs, oder? Die sind leistungsstärker, die sind effizienter, schneller etc. Wir haben das Ähnliche gemacht jetzt mit Windturbinen. Also wir haben ein komplett neues Verfahren entwickelt, wo wir auch, ich sage jetzt mal, gewisse Nachteile, die konventionelle Windkraftanlagen mitbringen, wo immer zur Diskussion führen, eliminieren. Das heißt, wir haben ein geschlossenes System. Dort drin läuft ein sogenanntes Energiewandelrad, gekoppelt mit einem Turbinenrad in einem aerodynamischen Gehäuse, strömungsoptimiert, viel effizienter, geräuscharm, ohne sichtbar drehende Teile. Das heißt, Themen wie Vogelschlag, Schattenschlag haben wir damit eliminiert. Sind von der Baugröße her deutlich kleiner wie große Windkraftanlagen und haben aber trotzdem kriegen wir eine entsprechende Leistung raus.
Das tönt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Es tönt sehr revolutionär.
Ja.
Dann erzähl mal schnell, habe ich das richtig verstanden? Also die Frage ist ja dann immer, warum gibt es das nicht schon? Warum hat das nicht schon lange jemand gemacht von diesen grossen Anbietern? Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat dein Vater da einfach 20 oder mehr Jahre tüftelt und irgendwann vor 20, 25 Jahren die Idee gehabt, das muss doch besser gehen, muss doch machbar sein und dann irgendwie angefangen zu basteln? Oder wie ist denn die Idee entstanden im Kopf von deinem Vater damals?
Ja, im Prinzip, da muss ich ein bisschen ausholen. Er ist leidenschaftlicher Maschinenbauingenieur, spezialisiert auf den Bau von Sondermaschinen in alle möglichen Bereiche. Er hat sich dann irgendwann mal mit Energieeffizienz beschäftigt und parallel dazu kam eine Bekannte von ihm auf ihn zu und sagt, hey, du wirst nicht glauben, die wollen bei mir so ein riesen Windrad vor der Haustüre bauen und du bist doch Ingenieur, mach doch mal was Besseres. So ging das Ganze dann mal los und dann hat er dann angefangen zu überlegen, ja, das könnte man besser machen, effizienter gestalten, hat dann angefangen, die ersten Versuche zu machen, wirklich bei sich im Hobbyraum angefangen zu tüfteln, zu bauen, zu optimieren etc., bis dann 2016 dann die erste Patentanmeldung erfolgt ist auf das sogenannte Energiewandelrad. was er entwickelt hat oder wo quasi das Herzstück von der Turbine ist. Und das spezielle Rad ist auch dafür verantwortlich, dass die Anlage funktioniert und effizient funktioniert.
Also das ist ja schon lange her.
Mhm.
Das heißt, er hat dann einfach mal das patentiert, die Technologie eigentlich gehabt, aber erst als Prototyp, also noch keine funktionierende Anlage. Oder also hat sich es nachher nach dieser Patentanmeldung entwickelt? Warum ist das jetzt so lang gegangen?
Ja, ich sage jetzt mal, das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite war er natürlich immer noch in andere Projekte involviert. Das war so ein, ich sage jetzt mal, so ein Nebenbei-Projekt, ein Hobby-Projekt, das er immer sukzessive nebenbei weiterentwickelt hat oder vorangetrieben hat. Und parallel dazu haben sie natürlich versucht, ganz speziell meine Mutter irgendwelche Interessenten zu finden, um das Ganze dann zum Fliegen zu bringen, die ersten größeren Prototypanlagen zu bauen. Ja, da hieß es dann immer so, ja, das funktioniert jetzt vielleicht bei Ihnen im Keller runter, aber wenn man die Anlage dann groß baut und so, dann funktioniert das nicht und ich kann mir das nicht so genau vorstellen, wie das funktionieren soll oder kann. Bau doch mal was Größeres. Und dann war das immer so schrittweise für schrittweise immer Anpassungen an Prototypen. Das ging dann so lang, bis wir dann den ersten voll funktionsfähigen Prototyp gebaut haben im Labormaßstab. Das ist ein klassisches kleines Holzmodell, voll funktionsfähig. Mit dem waren wir dann auch im Windkanal, haben die ersten Messungen gemacht.
Wie muss ich mir das vorstellen auf der finanziellen Seite? Also man das Entwickeln, das Basteln, das kostet ja immer. Je grösser der Prototyp ist, desto grösser, also teurer wird es. Haben die das einfach selber? Also hat dein Vater, die Familie das einfach gezahlt? So, irgendwann wird es sich dann hoffentlich schon auszahlen? Oder hat er jetzt schon externe Gelder gebraucht für das und Investoren gehabt?
Nein, das wurde komplett auf privater Schiene finanziert von meinem Vater hauptsächlich, ja.
Und das eben ohne Firma rundum in dem Moment, weil die haben ja erst nachher gegründet, hast du gesagt, einfach, ja, so ein Wett auf die Zukunft, entweder verkaufe ich irgendwann das Patent oder mache ein Lizenzgeschäft oder irgendwas, irgendwie wird es schon mal sich auch finanziell auszahlen.
Ich glaube, das war noch nicht mal der Gedanke von meinem Vater, dass er das jetzt macht, damit er irgendwann mal einen finanziellen Benefit davon hat, egal in wie sich das entwickelt, sondern eher um den Beweis anzutreten, dass es funktioniert, oder? Das ist so, glaube ich, der
Ingenieurswesen.
Der Ingenieurgedanke, oder? Und er hat natürlich da sehr, sehr viel Geld reingesteckt oder aus seinem Privatvermögen, was er natürlich über seine Ingenieursdienstleistungen etc. Wirtschaftet hat oder und über die Projekte, die er realisiert hat. Von dem her war das für ihn, glaube ich, für ihn war so der Aspekt immer so, ich baue das Ding jetzt mal in groß, dann habe ich euch bewiesen, dass es in der Realität funktioniert und nicht nur im Labormaßstab. Oder das war so sein Mindset.
Und das hat er gemacht?
Im kleinen Maßstab hat er das gemacht, ja. Also bis hin zum Proof of Concept im Labormaßstab hat er alles selber finanziert. Und das Ganze jetzt noch größer zu bauen, also wirklich in eine richtig funktionierende Anlage in der wilden Natur sozusagen, das realisieren wir jetzt über Ventastream.
Und dann nehmen wir uns mit, eben in den Gründungsprozess, wie ist da dein Vater noch involviert? Du hast gesagt, ihr habt Investoren, sind Unternehmer, ihr habt Kapital schon geraced. Wie hat das denn funktioniert, auch gerade zu Beginn, eben irgendwie ein sehr erfahrener CFO? Wie ist das Team überhaupt zusammengekommen und auch die Finanzierung für die erste Gründung überhaupt einmal gestanden, dass ihr da den nächsten Schritt haben können gehen?
Ja, also ich sage jetzt mal, das Gründungsteam besteht aus 5 Personen. Zwei davon sind meine Eltern. Also meine Mutter ist mit dabei, mein Vater ist mit dabei, ich bin mit dabei. Dann ein Unternehmer aus Bern und dann noch auch ein Berner Unternehmer, wo CFO ist, in einem Biotech-Pharma-Unternehmen, der dann da quasi auch mit eingestiegen ist. Das ist quasi so, zu 5 haben wir das Unternehmen gegründet. Und ich war natürlich hauptverantwortlich für den Unternehmensaufbau und mein Vater war verantwortlich dafür, die Entwicklung voranzutreiben, sodass wir das Ding bis zur Marktreife kriegen. Also er ist immer noch mit seinen 72 Jahre immer noch voll mit dabei. Mhm. Er macht die komplette mechanische Entwicklung, Konstruktion bis hin zu Fertigungszeichnungen etc. Das kommt alles von ihm, wird momentan unterstützt von noch zwei zusätzlichen Ingenieure, die ihm da bei der Entwicklung und Konstruktion unterstützen, die bei uns angestellt sind natürlich. Und so ging das dann schrittweise, kam das Ganze dann zum Fliegen, oder?
Jetzt sind ihr ja auch von der Finanzierung oder von der Finanzsituation ganz anders aufgestellt, wie ich ursprünglich gesagt habe, ein klassisches Startup, weil eben, ihr braucht relativ viel Vorab-Investment, oder? Also ich sage jetzt, einen sehr, sehr, sehr grossen Teil hat ja dein Vater schon gemacht, wo man bis zum Laborprototyp, das würde wahrscheinlich, wenn das jetzt normal neu würdest wollen machen, nochmal teurer werden.
Definitiv, ja.
Aber das war so die Vorleistung gewesen. Und dann eben, bis das ja mal ein Produkt ist, das ich dann kann auf den Markt bringen kann, kostet das zuerst mal sehr viel Geld. Mit dem Potenzial, dass dann ein Markt dafür gibt und dass dann die Leute schon Geld dafür zahlen und dass dann auch rentabel kann verkauft werden. Aber im Vergleich zu einem normalen Startup, wo vielleicht von Anfang an Umsatz macht und von Anfang an kann zeigen und beweisen, Kunden reagieren darauf, Kunden zahlen dafür, wie viel das Kunden dafür zahlen, sind ja eher in einem ganz anderen Umfeld. Und das macht es ja schwieriger für Investoren, um zu sehen, es ist jetzt nicht einfach irgendwie wirklich eine Idee, und funktioniert auch, sondern sie müssen wirklich daran glauben und den Markt sehen, wie können das den Investoren beweisen, dass sie bereit sind, doch eben insgesamt über 3 Millionen bis jetzt schon, bevor er irgendeine Anlage verkauft hat, weil es ja noch nicht mal bewiesen ist, dass es in der echten Wildnis funktioniert. Wie können die überzeugen?
Ja, zum einen natürlich durch das Marktpotenzial, das da ist, oder? Und vor allem in der Schweiz, die Energiestrategie, die vom Bund vorgegeben worden ist, ist eigentlich klar, oder? Dass es eine deutliche Erhöhung von der Windkraft benötigt bis 2050. Das würde bedeuten, um die die Energieziele zu erreichen, müsste bis 2050 müssten über 1000 Windkrafträder gebaut werden. Alleine in der Schweiz, oder? Mhm. Klammern wir mal den Rest von der Welt aus, oder? Das ist natürlich schon mal ein enormes Investitionsvolumen, oder? Wenn man das konventionell umsetzt, da reden wir dann, ich sag jetzt mal, von einigen Milliarden in Schweizer Franken, die da investiert werden müssen in konventionelle Windkraftanlagen. Das ist mal der eine Punkt.
Und mit euch?
Ja, ich sag jetzt mal so, wir sind, wenn man Like-for-Like-Vergleich macht, finanziell sind wir deutlich günstiger wie konventionelle Windkraftanlagen. Also rund 40%.
Und könnt ihr auf der gleichen Fläche, meistens braucht ihr so Windkraftanlagen, das ist ja nicht ein einzelnes Windrad, sondern es sind ja dann irgendwelche Berge fast, die vollgestellt werden. Könnt ihr auf der gleichen Fläche mit 40% weniger Kapitaleinsatz mehr oder gleich viel Leistung erreichen? Könnt ihr auf weniger Fläche gleich viel oder sogar mehr erreichen? Also was sind denn alles, was ist eben die Vorteile?
Also ich sage jetzt mal, die Key Facts von unserer Technologie sind natürlich, dass durch die Windturbinen, die wir bauen, es möglich ist, das Ganze ins industrielle und ins urbane Umfeld zu integrieren. Oder sie sind klein, sie sind kompakt oder sie können auf Industriedächern installiert werden, sie können auf größeren Bebauungen installiert werden. Sie können als Systemeinheit mit mehreren Turbinen auf einem Mast installiert werden. Sie können auf bestehenden Infrastrukturen von Bergbahnen integriert werden, etc. Das heißt, wir haben da viel mehr Einsatzpotenzial wie konventionelle Anlagen. Das heißt, wir nutzen bestehende Infrastruktur mit. Also das ist das Ziel, dass wir da auch das entsprechend so umsetzen können, um bestehende Infrastruktur mitnutzen zu können.
Also, dass es am Schluss nicht wie heute riesen Politikums gibt, ob jetzt dort für so eine Windlage entstehen und warum nicht und das Jahre oder Jahrzehnte dauert, bis man überhaupt mal einen Entscheid hat und nicht weiss, ob der denn positiv ist, sondern genau. Dass es vielleicht das Ziel ist wie bei Photovoltaik, dass ich gar keine Baubewilligung dafür brauche, sondern dass ich einfach kann sagen, quasi eine Meldepflicht, ich will jetzt auf meinem Dach so eine Windturbine und ich darf das machen und kann so meinen eigenen Strom produzieren.
Genau. Also ich sage jetzt mal, vom Bund her gab es ja schon die Devise, dass es für Kleinwindkraftanlagen ein vereinfachtes Verfahren gibt, oder? dass auch in Zukunft die Bewilligungsverfahren deutlich smoother ablaufen sollen. Ob das dann so kommt oder nicht, werden wir dann sehen. Aber ich denke, durch das, dass wir sämtliche Nachteile von konventionellen Windkraftanlagen eliminieren, die immer wieder zum Thema werden, wie Lärmemissionen, wie Vogelschlag, wie Schattenschlag etc., liegt es auf der Hand, dass wir da viel bessere Chancen haben, solche Anlagen zu installieren und entsprechende Projekte umzusetzen. Sei es jetzt auf einer Freifläche, sei es jetzt im Industrieumfeld, sei es jetzt im urbanen Bereich etc.
Das heisst, auch eure Kunden sind am Schluss gar nicht grosse, oder heute sind ja die, wer eine Windkraftanlage baut, der braucht schon unglaublich viel Geld und muss da eben relativ viel investieren aufs Mal. Und sind ein paar wenige Grosskunden. Und ich, das ist absolut mein Laienwissen, gell? Also ich habe keine Ahnung von dieser Branche. Das ist nur so, wie ich das einschätze. Ja. Auch wenn es vielleicht so tönt, als wäre ich voll der Experte. sondern ihr tut in dem Fall wirklich einfach so B2B irgendeinen Industriebetrieb, wo eben vielleicht schon eine Photovoltaik hat und sagt, ja, das ist schön und recht, aber im Winter habe ich zu wenig oder ich könnte noch mehr brauchen. Und ja, der eigentlich dann für wenig, in Anführungszeichen wenig Geld, kann sich so eine Anlage montieren.
Genau, ja. Also ich sage jetzt mal so, wir haben ja jetzt schon einige Interessenten an Bord oder bei denen wir vor Ort Windmessungen durchführen, die Standortevaluation bei denen vor Ort machen für eine Installation, sobald wir unsere Feldtests abgeschlossen haben und die Leistungskennlinie validiert worden ist, inklusive der Lärmemission. Die haben natürlich immer ein Problem oder sie zahlen relativ viel Geld für Strom, möchten autark werden, haben teilweise 24-Stunden-Betrieb oder müssen Elektrofahrzeuge laden etc., haben dadurch einen erhöhten Stromverbrauch und sie sind nicht mehr bereit, die Preise am Markt zu bezahlen, wenn sie das jetzt, ich sage jetzt mal, von ihrem Energieversorger beziehen. Das heißt, die möchten so gut wie möglich autark werden. Und tagsüber hat man natürlich Sonne, nachts über hat man eigentlich nichts. Batterie. Außer man hat einen Energiespeicher, oder? Mhm. Aber man produziert keinen Strom mehr. Und da kommt natürlich die Windenergie ins Spiel. Und das weckt natürlich dann schon offene Ohren bei Unternehmen, die wirklich einen enormen Energiebedarf haben.
Ab welchem Betrag ist man denn da dabei? Also weißt du was, kostet so die kleinste Anlage? Nur, dass Zuhörerinnen und Zuhörer kann überlegen, ob das für sie überhaupt realistisch ist.
Das kommt immer auf die Installationskomplexität an, oder? Braucht es eine komplette Dachverstärkung, eine Dachsanierung, benötigt es einen Mastaufbau etc.? Aber ich denke, wir liegen da so zwischen irgendwo zwischen 350 und 450.000 für eine Turbine, ja.
Also vergleichbar mit einer grossen Photovoltaikanlage. Genau, ja. Und wie stehst du da denn vom... Also eben, Photovoltaik muss ja auf die Sonne schauen und irgendwie möglichst hat es viel Sonne drauf, ist es Südseite, ist es Nordseite, so von der Rentabilität und Produktion, wo da draus rauskommt. Ihr müsst etwas komplett anderes anschauen, nämlich Wind. Das heisst, gibt es denn da Messungen schon, oder eben, die macht ihr jetzt selber und ihr müsst dann eigentlich zuerst mal messen, macht das Sinn oder nicht, an einem Standort, genau, wo das Sinn macht. Wie ist das Verhältnis von Investition zu produzierter Energie im Vergleich zu einer Photovoltaikanlage?
Hängt wie bei der Solaranlage sehr stark vom Standort ab, würde ich jetzt mal sagen, oder? An einem guten Windstandort sind wir da ähnlich wie, also ich sage jetzt mal auf einem ähnlichen Niveau wie eine größere Solaranlage. Mhm.
So, okay. Aber dafür nicht sonnenabhängig, sondern Wind. Das heisst, in der Kombination, genau, hat man einfach Diversifikation, ja, und kann quasi einerseits in der Nacht produzieren und andererseits auch im Winter produziert man wahrscheinlich mehr, wo die Photovoltaik eher schlecht ist, wenn es noch Schnee drauf hat, sowieso.
Definitiv, ja.
Cool. Mega spannend. Was sind jetzt die Schritte gewesen, die ihr gemacht habt, seit der Gründung von, okay, wir haben eben die Technologie, zu bis jetzt und wie geht es weiter?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben im Kleinen gestartet, mit einem relativ kleinen Team. Es war relativ schnell klar, dass man mehr Kapital benötigt wie das Gründungskapital. Das heißt, wir haben dann zeitnah nach der Gründung schon an der ersten Kapitalerhöhungsrunde gearbeitet, parallel die Entwicklung gestartet und nach und nach dann auch das Team weiter ausgebaut, oder? Also muss ich das so vorstellen, im August 23 war ich der einzigste Angestellte bei der Firma Ventastream. Mein Vater hat quasi als Consultant noch mitgearbeitet, an der Entwicklung gearbeitet. Mittlerweile sind wir ein Team von 10 Leuten, die daran arbeiten. Also nicht nur jetzt rein an der Technologie, aber auch an Projekten, am Unternehmensaufbau, Marketing, Kommunikation, alles, was es halt so eine Unternehmung braucht, oder?
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin willst investieren, aber wenn, dann mach's mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren. Ich stelle mir das jetzt eben noch schwierig vor. Du baust dir ja einen Kostenapparat.
Ja.
Und das jetzt zu 100% über Investorengelder und zu 0% über Erträge, die du heute schon erwirtschaftest.
Ja.
Oder? Und mit 10 Leuten, da kommen gewisse Kosten zusammen. Wie viele Kapitalrunden braucht es noch? Laut heutigen Businessplan. Und wie viel Geld insgesamt müsst ihr da aufnehmen, bis ihr wirklich ein marktreifes Produkt habt und könnt in einer sinnvollen Anzahl Umsätze generieren und so Turbinen verkaufen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die beschäftigt uns auch schon eine ganze Weile. Das ist auch ein Thema, das ich parallel immer begleite und mich auch umschaue, wie machen das andere größere Unternehmen in dem Bereich, sei es jetzt eine Pilatus oder wo erfolgreich Flugzeuge produziert und baut in der Schweiz oder sei es eine größere Maschinenbauunternehmung in Luzern, die erfolgreich Sondermaschinen baut. Und wirklich den Produktionsstandort in der Schweiz aufrechterhält. Und das sind natürlich spannende Unternehmen für uns, zu schauen, wie machen die das, wie investieren die, wie verhalten die sich auf dem Markt, etc., wie produzieren sie, wo legen sie ihre Schwerpunkte drauf, etc. Wir sind da dabei, wir haben schon die ersten Konzepte gemacht für die Industrialisierung von unseren Anlagen. Das heißt, sobald wir jetzt aus den Feldtests raus sind und die Validierung abgeschlossen haben, geht das Ganze natürlich weiter, das ganze Unternehmen so auszubauen, dass wir dann auch reif sind für eine Serienproduktion. Also momentan produzieren wir jetzt die Anlage, wo wir jetzt bauen, in zwei kleinen Hallensegmenten, oder? Die haben die Grundfläche von 11 auf 6 Meter und der Anlagendurchmesser liegt bei 3,5 Meter und knapp 5 Meter lang. Das heißt, da werden wir relativ schnell an unsere Grenzen stoßen, wenn es dann mal in Richtung Serienproduktion geht. Da kommen natürlich dann auch noch andere Themen dazu, wie Materialisierung etc., Lieferketten, lassen wir Teile produzieren, lassen wir die in Europa produzieren, lassen wir die in Asien produzieren etc. Das sind alles momentan Sachen, die am Laufen sind, die in Abklärung sind. Damit wir den nächsten Schritt in Richtung Industrialisierung machen können, rechnen wir jetzt mal, dass wir nochmal eine weitere Kapitalerhöhungsrunde brauchen, um weitere 5 Millionen zu raisen. Einfach um die ganze Vorbereitung zu treffen im Hinblick auf die Serienproduktion. Parallel dazu wollen wir natürlich schon die erste Kleinserienanlagen produzieren, die installieren, kontinuierlich optimieren, so dass wir dann auch auf dem Markt immer unsere Produkte weiter optimieren können. Also stehen auch noch Anlagen mit einer kleineren Leistungsgröße zur Debatte, Systemanlagen, Systemeinheiten mit mehreren Turbinen auf einem Mast stehen noch auf dem Plan. Also da gibt es noch relativ viel zu tun.
Aber das heisst eben, einerseits, ihr wollt nochmal eine Kapitalerhöhung machen, nochmal 5 Millionen, dann sind wir gesamthaft bei knapp 8 Millionen, die ihr gegraced habt. Aber spätestens dann sollen schon erste Umsätze auch generiert werden und eigentlich auch eine gewisse Marge aus dem laufenden Betrieb raus können erwirtschaften, die ihr natürlich reinvestieren könnt. Also das heisst, dass es nicht nur noch zu 100% Investorengelder sind, sondern erste Umsätze
dazu. Definitiv, ja. Also die erste Kleinserie, die wollen wir bei uns in Bubendorf starten, oder? Da sprechen wir von einer Seriengröße von um die 10 Anlagen pro Jahr, die wir von dem Standort aus produzieren können. Und dann soll das Ganze natürlich sukzessive wachsen, oder? Und wenn wir jetzt in der Lage sind, die Soft-Commitments, die wir jetzt schon haben, in effektive Commitments umzuwandeln, sobald die Anlage, unsere Beta-Version am Laufen ist, dann glaube ich, dass wir da auch noch relativ gut Kapital reinbekommen, zusätzlich zu dem Funding.
Kannst du etwas zu der Bewertung sagen von der Firma?
Aktuell noch nicht, da sind wir jetzt dran.
Okay. Ja. Was ist jetzt völlig, einfach so eben 10 Jahre in die Zukunft geschaut, das funktioniert alles. Also es wird so funktionieren, wie ihr es euch vorstellt. Und die Anlagen haben eine lange Lebzeit und funktionieren gut und produzieren viel Strom.
Ja.
Was ist da so Potenzial von eurer Firma? Was rechnet ihr da aus? Das ist ja das, was ihr Investoren auch verkauft. Und muss ja immer quasi die aktuelle Bewertung muss spürbar unter einem Potenzial liegen. Was seht ihr da für ein Potenzial?
Also wir sehen ein enormes Potenzial, oder? Ich sage jetzt mal, der Markt in Europa, was Windkraft angeht, ist riesig, oder? Der Ausbau geht kontinuierlich weiter, es wird investiert in dem Bereich. Wir bringen jetzt ein Produkt auf den Markt, wo sich auf bestehende Infrastruktur integrieren lässt, was natürlich einen ganz neuen Markt öffnet, oder? Aber auch in der Lage sind, den bisherigen Markt mit abzudecken mit unserer Technologie. Von dem her blicken wir das schon sehr, sehr positiv in die Zukunft.
So Milliardenbewertung realistisch?
In 10 Jahren vielleicht, ja. Aber das wird noch ein langer und harter Weg bis dahin,
ja. Ja klar, aber wenn alles funktioniert, cool.
Ja, definitiv.
Du hast deinen sicheren, gut zahlten, mit viel Reputation beleiteten Job aufgegeben, für den Sprung ins kalte Wasser in ein Startup, wo du nie weißt, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wie fühlt es sich heute an?
Fühlt sich sehr gut an. Also ich habe es keinen Tag bereut. Also ich lerne jeden Tag aufs Neue was dazu. Ich treffe sehr, sehr viele interessante Leute. Ich denke, für mich war das ein enormer persönlicher Wachstum, den ich jetzt seit der Gründung hingelegt habe. Und natürlich es ist enorm spannend, was da noch auf uns zukommt oder auf uns zukommen kann. Und da blicke ich natürlich schon mit großer Zuversicht entgegen, dass da mit dabei zu sein, ja.
Aber ich gehe davon aus, du hast im ersten Moment eben einen finanziellen Rückschritt einmal müssen hinnehmen.
Das ist definitiv so, ja.
Das schmerzt im Vornherein. Wie fest schmerzt es oder hat es dich geschmerzt im Verlauf oder vielleicht auch heute noch? Ich weiß nicht, ob heute schon wieder gleich viel verdient wie vorher. Ist das ein Problem? Ist das mal ein Problem gewesen?
Für mich persönlich war es kein Problem, das zu machen. Ich sage jetzt mal so, meine Freundin ist berufstätig, ich bin berufstätig. Wir können uns immer noch Urlaub leisten etc. Wir haben jetzt da, ich sage jetzt mal, keine großen finanziellen Sorgen, wo wir jetzt sagen, hey, jetzt wir kriegen unseren Kühlschrank nicht mehr gefüllt oder wir können uns nichts mehr leisten oder ich muss jetzt anfangen, irgendwelche Sachen zu verkaufen, damit ich das Unternehmen am Laufen halten kann. Von dem her war das eigentlich nie ein Problem, oder? Und für mich, die treibende Kraft ist eigentlich wirklich der Spaß an der Arbeit. und an dem, was wir so machen oder die Erfolge, die wir feiern. Jetzt vielleicht noch nicht die, die mega riesigen Erfolge, aber die Erfolge, die sind da. Medienberichte, die immer mal wieder einen Push geben oder Awards, die wir bekommen, sei es jetzt von der Klimastiftung, die uns einen Betrag stiftet, damit wir weitermachen können oder entsprechend gut investieren können. Oder der dritte Platz bei der Swiss Innovation Challenge, der natürlich auch nochmal ein extremer Booster war in die richtige Richtung, die auch unser Businessmodell unter enormen Stresstest gestellt haben, um zu schauen, hey, wie ist Unternehmen aufgebaut, haben die ihre Hausaufgaben gemacht, haben die an alles Mögliche gedacht, alle möglichen Szenarien überlegt etc. Und da war das natürlich schon ein positives Zeichen, dort eine Auszeichnung zu kriegen von über 100 Startups, dort den dritten Platz zu belegen, ja.
Jetzt warten wir ab, wie das abgeht nach der Podcast-Ausstrahlung, oder? Nein, Spaß. Ja.
Nein, es wird wie immer sein. Also ich sage jetzt mal, es gibt immer Leute, die sind sehr, sehr positiv, aber du hast auch natürlich immer irgendwelche Leute dabei, die dir das Ganze schlecht reden wollen, oder? Die gibt es immer.
Ja, 100%. Ich denke, als Unternehmer muss man sich das bewusst sein. Und es gibt immer die Leute, die sagen, das geht nicht. Es gibt immer die Leute, die sagen, du kannst das doch nicht machen. Und es wird immer wieder Situationen geben, wo die Recht haben. Aber in der Tendenz gibt es mehr Situationen, wo man selber Recht hat und wo sich, selbst wenn es nicht funktioniert, am Schluss unter dem Strich gesagt hat, es hat sich gelohnt, das zu machen. Von dem her. Lasst euch von denen nicht abhalten.
Das machen wir sicher nicht, ja. Okay. Und wir wissen ja, dass es funktioniert, von dem her. Wir haben ja die erste Anlage im Kleinformat getestet. Die Laborergebnisse sprechen für sich, von dem her sind wir da sehr, sehr zuversichtlich.
Was sind deine größten Learnings gewesen in dieser Zeit als Unternehmer?
Boah, da gab es sehr viele.
Wir haben Zeit.
Ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich sage jetzt mal, die größten Learnings für mich war natürlich, mit Skeptiker entsprechend umzugehen, gewisse Sachen oder Aussagen vielleicht nicht ganz persönlich zu nehmen.
Kannst du es konkret machen?
Konkret?
Du musst keine Person nennen, aber was wird...
Nein, es ist mal so, oder ich sage jetzt mal, ich erinnere mich an einen ganz speziellen Fall, da habe ich einen Anruf gekriegt, oder? Das war so nach der ersten Medienpublikation, das war, glaube ich, ein Bericht in der BATS, die über Ventostream geschrieben haben, da hat mich dann irgendeiner angerufen und hat dann gesagt, hey, das ist doch ein Scheißdreck, das funktioniert doch nicht, das kann doch gar nicht funktionieren, etc., oder? Der hat ein paar Visualisierungen auf unserer Homepage gesehen, oder? Der hat sich noch nie intensiv mit der Technologie beschäftigt, etc. Hat mich da aufs Übelste beschimpft. den genauen Wortlaut gebe ich jetzt lieber nicht wieder. Aber wie gesagt, ich habe dann ihm angeboten, habe gesagt, hey, guck, wir haben einen funktionierenden Prototyp da bei uns, den kannst du dir angucken. Ich kann dir erklären, wie der funktioniert. Das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Also man muss wirklich offen sein, sich das Ganze mal unter einem, also sich die ganze Windtechnologie mal unter einem anderen Ansatz zu betrachten, oder? Das ist das A und so. Und wenn man das von vornherein nicht ist, oder, dann kannst du es vergessen. Weil dann kommen die immer wieder mit Aussagen über, ja, Bates'sches Gesetz und so weiter, das irgendwann mal 1919 vom Bates getroffen wurde. Und ja, ihr könnt den nicht aushebeln und so weiter und so fort. Das machen wir auch gar nicht, oder?
Okay.
Das habe ich auch nie behauptet. Da geht es aber mehr um Propeller-Windkraftanlagen und wir sind bewegen uns im Turbinen- und im Aerodynamikbereich und Strömungsoptimierung etc. Also da kommen sehr, sehr viele Komponenten zusammen. Also die Bates'sche Formel, die ist so, ist relativ kurz und wenn wir das Ganze berechnen, ist die Formel kilometerlang, kann man schon fast sagen, oder? Weil da so viele Einheiten drauf Einfluss haben, die man berechnen muss, die man berücksichtigen muss etc., dass das gesamte System dann funktioniert. Oder? Man muss es wirklich runterbrechen in Teilsysteme, die dann miteinander kombinieren, damit man versteht, wie die Anlage funktioniert.
Ich würde da nur Bahnhof verstehen. Mir sagt schon das bitte Gesetz nichts. Von dem her, finde ich super spannend und stelle mir das auch noch schwierig vor, je nachdem, wenn du Investoren hast, die nicht jetzt gerade aus dem völlig technologischen Bereich kommen, aber eigentlich daran glauben, dass du denen wirklich kannst erklären und so erklären, dass sie es gleich verstehen.
Aber vielleicht also muss ich sagen, oder wir haben tolle Investoren mit an Bord, oder die an die ganze Geschichte glauben, oder? Aber jeder Investor, der bei uns mit an Bord ist, der war bei uns vor Ort, hat sich die Sachen angeschaut, die wir machen. Der hat den Prototyp live gesehen, der hat gesehen, wie der funktioniert, wie der läuft, oder? Und von dem her dann kam auch die Überzeugung. Oder? Also jetzt rein nur auf dem Papier zu sehen, okay, das ist die Unternehmensbewertung, aha, die machen das und das. So einfach funktioniert das nicht.
Noch nicht.
Also den muss man schon, ich sag jetzt mal, zeigen, wie die Anlage aussieht, wie das Ganze funktioniert und was natürlich dann auch von der Unternehmensseite her das Ziel ist. Und unser Plan ist für die Umsetzung, oder bis wir das Ding auf dem Markt haben und mit dem Verkauf loslegen können. Oder? Das sind dann schon entscheidende Faktoren.
Jetzt kommst du so eine Nachricht über, eben. Du hast gesagt, dann hast du da wirklich dir die Zeit genommen, um noch antworten. Kommt da noch eine Antwort? Oder wie reagiert denn so jemand drauf?
Also ich sage jetzt mal so, bei einigen Leuten ist natürlich Hopfen und Malz verloren. Da hörst du dann auch nie wieder was, oder?
Und bei anderen?
Und bei anderen, die sind am Anfang skeptisch, kommen dann vorbei, gucken sich das dann an und dann kommt bei denen so der Wow-Effekt, oder? Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die dann vorbeikommen, das Ganze versuchen zu verstehen und zu berechnen und dann irgendwann stolpern sie und kommen nicht mehr weiter, weil sie sich das nicht erklären können, warum bewegt sich das Teil und kann da wirklich so viel Energie dabei rauskommen bei den kleinen Dimensionen, oder? Das sind dann immer so die Hürden, die man dann überwinden muss. Aber ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen haben wir sehr, sehr viel Positives, sehr, sehr viel positive Resonanz.
Ketzerisch gefragt, lohnt es sich, mit diesen Leuten in die Diskussion zu gehen? Also, weißt du, wenn jetzt so jemand dir das schreibt, ist es dann wirklich deine Zeit, deine Energie wert, dass du da mal noch fundiert und anständig, egal wie böse vielleicht so jemand schreibt, zurückschreibst und dann dem sogar noch die Anlage zeigst? Also, weißt du, ist das wirklich deine Zeit am besten investiert? Es ist wirklich ein bisschen gemein gefragt, aber warum machst du das überhaupt?
Definitiv nicht, aber ich sage jetzt mal so, wenn du in der Phase bist, wo du Kapital beschaffen musst oder nach Investoren suchst, oder dann musst du natürlich auch Skeptiker bedienen, oder weil hinter jedem Skeptiker steckt, könnte auch ein potenzieller Investor stehen, oder etc. Oder deswegen muss man sich die Zeit dann schon nehmen für gewisse Leute. Oder ich sage jetzt mal auch, wenn Skeptiker aus dem industriellen Umfeld da sind oder mit einem entsprechenden naturwissenschaftlichen Hintergrund, dann ist es wertvoll, die Leute abzuholen und zu bedienen. Ich sag jetzt mal, wenn mich jetzt eine Hausfrau anruft und sagt, das ist genau der gleiche Scheißdreck, wie die anderen machen, dann nehme ich das natürlich nicht für bare Münze. Oder? Da muss man schon entsprechend sondieren.
Also Ice Learning, das nicht persönlich zu nehmen und dann nicht selber sich schlecht zu fühlen wegen dem, sondern also als das nehmen, was ist. Weitere Learnings?
Weitere Learnings, immer nach vorne schauen, nie zurück.
Warum?
Ich sage jetzt mal so, wir haben ein klares Ziel vor Augen, was wir erreichen möchten, oder? Und der Weg dorthin ist klar, wie, ich sage jetzt mal, in jedem Projekt oder in meiner Vergangenheit, der wird steinig, es läuft meistens nie ganz nach Plan. Da ist wichtig, dass man die Learnings draus zieht, entsprechend die Maßnahme trifft, um das Ganze zu optimieren und dann weiterzumachen. Oder? Das heißt, weiter nach vorne. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Dass man da auch nie die Hoffnung verliert, dass man immer am Ball bleibt. Und ich sag jetzt mal so, Erfahrungen, die man auf dem Weg mitnimmt, verarbeitet, aber die dann auch als Motivator nimmt im Hinblick auf die Zukunft.
Was war der härteste Moment gewesen, wo du hast in deiner unternehmerischen Karriere bisher?
Der allerhärteste Moment, oder? Ich sage jetzt mal so, das war bei der ersten Kapitalerhöhungsrunde, oder? Wo man dann gemerkt hat, okay, das läuft stockend, oder? Wir kriegen nicht so viel Cash zusammen, wie wir benötigen, um vernünftig weitermachen zu können, etc. Und das war dann, oder gegen Ende hin war das dann schon bin ich schon relativ nervös geworden. Schaffen wir das rein von der finanziellen Seite her, oder? Das Ganze zu stemmen, aber es ging natürlich dann gut aus, oder was natürlich positiv war, aber das war dann schon so, gegen Ende hin war das schon so der Punkt da, wo ich dann angefangen habe zu zweifeln, kriegen wir das finanziell gestemmt, oder? Mhm.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von der Knusser Hyperspace GmbH. Bei Matthias Knusser kommst du alles aus einer Hand über. Webseite, Fotografie, Text, Social Media, Design. Sein Angebot ist genial, weil er geht komplett ins Risiko. Du zahlst einen monatlichen Betrag, je nach vereinbarter Leistung, ohne Mindestlaufzeit und jederzeit kündbar. Er geht mit seiner Arbeit in die volle Vorleistung. Das Beste, als Hörerin vom «Mach dein Ding» Podcast kommst du eine komplett kostenlose Potenzialanalyse von deiner Webseite und Social Media Kanal über. Du bekommst das Ergebnis transparent, auch wenn du kein Abo bei Knusser Hyperspace abschliessest. Für mich ein absoluter No-Brainer. Du kannst nur gewinnen. Also schreib jetzt dein Mail an m@knuser.ch. Wie ist es gekommen? Ich habe gesagt, ihr habt eben zwei Kapitalrunden gehabt. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass eigentlich die zweite dann viel besser gelaufen ist wie geplant. Also du hast gesagt, ihr habt 1 Million gesucht und am Schluss 2,3 Millionen, können einsammeln. Ja. Was hat sich zwischen der ersten Runde, die in dem Fall sehr schleppend und schwierig war, und der zweiten Runde verändert, dass die zweite dann so viel besser gelaufen ist? Weil Umsatz hat sich ja nicht ergeben. Ihr habt ja nicht wegen dem eben Kunden gewonnen oder was auch immer, sondern wie habt ihr denn das geschafft, dass es die zweite so viel besser wurde?
Das waren mehrere Faktoren. Zum einen haben wir uns viel besser darauf vorbereitet. Zum anderen war der Unternehmensaufbau entsprechend fortgeschritten. Wir hatten die ersten Mitarbeiter an Bord, oder wir hatten die ersten Teile in der Fertigung, die man zeigen konnte. Wir haben einen Produktionsstandort aufgebaut, wo man dann, ich sag jetzt mal, von einem 20 Quadratmeter großen Büro, wo wir zu zweit oder zu dritt drin gesessen sind, hin zu einer kleinen modularen Fabrik, wo wir dann selber ausgebaut haben. Also da konnte man dann schon mehr zeigen, oder, und auch den Investoren zeigen, hey, wir meinen das ernst, oder, und wir sind nicht nur, ich sag jetzt mal, virtuell und auf dem Papier unterwegs, oder, und arbeiten da mit Modellen, sondern wir haben strategisch gezielte Anschaffung gemacht, wir haben in 3D-Drucktechnik investiert, wo wir, ich sag jetzt mal, gewisse Teile selber fertigen konnten, unsere Produktion entsprechend optimieren konnten und dabei auch Kosten reduzieren konnten in der Fertigung etc. Und so hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Und wir waren dann auch dann teilweise in der Lage, wo wir dann auch für andere Unternehmen komplexe 3D-Druckteile entsprechend umsetzen und fertigen. Also wir haben schon gewisse Einnahmen jetzt generiert. Oder jetzt zwar nicht, entspricht bei weitem nicht dem, was wir an Ausgaben haben, aber immerhin kommt ein bisschen was zusammen, oder?
Wo aber gar noch nicht eurem Geschäftsmodell entspricht eigentlich, sondern nein, einfach, nein, ihr habt Anlagen für euch gekauft und die sind nicht voll ausgelastet. Also habt ihr euch gesagt, solange sie nicht voll ausgelastet sind, probieren wir die über Auftragsarbeiten auszulasten, um dort eigentlich, dass fremde Arbeit uns die Anlagen zahlen.
Ganz genau, ja. Ja.
Spannender Ansatz.
Ja, nee, also das gab durch das, dass wir in einem Startup-Umfeld gestartet sind oder im Business Park in Rheinach waren wir angehängt, hatten dort das erste Büro, da waren natürlich auch andere Startups unterwegs, oder? Und da ist jetzt auch das eine oder andere Startup mit dabei, die von uns im Prinzip Teile beziehen, oder? Mhm. Gerade im Bereich Prototyping etc., bevor die dann die Teile in Großserie dann geben.
Du hast vorhin gesagt, ihr schaut eben bei anderen Startups, die in der Schweiz produzieren, ähnliche Sachen, was die machen, um für euch entscheiden, was ihr machen wollt. Das heisst, wenn ich es richtig interpretiere, ihr möchtet auch in der Schweiz produzieren, eigentlich möglichst langfristig. Oder zumindest, eben, es ist ja immer utopisch zu meinen, dass jedes Teil dann in der Schweiz produziert wird, aber dass vielleicht dann die Endfertigung oder ein guter Teil davon in der Schweiz stattfindet. Du selber tönst jetzt nicht auch einem Urschweizer.
Um definitiv das nicht. Sagen.
Warum ist euch da wichtig?
Warum? Ich sage jetzt mal so, ich bin seit, also persönlich, mir ist es wichtig, ist es ein Anliegen, oder ich bin seit über 16 Jahren in der Schweiz, oder? Hier ist mein Lebenszentrum. Ich weiß, was es für Möglichkeiten in der Schweiz gibt, oder ich weiß, was für Qualitätsansprüche in der Schweiz da sind. Ich weiß, was für Fachpersonal auf dem Markt verfügbar ist, etc. Ich weiß, was es für Möglichkeiten gibt in Bezug auf Automatisierung, wie man entsprechenden Produktionsstandort ausbauen kann, effizient gestalten kann, etc. Und das, denke ich, das ist meiner Meinung nach in der Schweiz durchaus möglich, das Ganze zu machen. Also es zeigen ja schon einige Unternehmen, dass das funktioniert. Und ich denke, das werden wir auch so stemmen können.
Dass es möglich ist, wollte ich nicht in Frage stellen, aber trotzdem tun sich ja viele dieser Challenge nicht annehmen, sondern sagen, es wäre vielleicht möglich, aber es ist im Moment einfacher, das anders zu lösen und im Ausland zu machen. Warum wollt ihr euch dieser Challenge annehmen?
Warum nicht?
Ich finde es super. Also verstehe mich nicht falsch, ich finde das super. Aber eben gibt es da irgendwie erst einfach, wie du sagst, hey, es muss möglich sein, wir wollen Europa stärken, wir wollen die Schweiz stärken, ganz spezifisch als Wirtschaftsstandort. Wir leben da, wenn wir nicht da produzieren, wie soll es uns denn in 10, 20, 30 Jahren noch gut gehen? Wir müssen irgendwie auch dafür sorgen, also so ein bisschen auch ein volkswirtschaftlicher Gedanke dahinter.
Ja, definitiv, oder? Also ich, aus der Branche, wo ich komme, oder, da habe ich schon einige größere Unternehmen begleitet, wo sie umstrukturiert haben, oder wo sie gewisse Bereiche dann nach Asien oder Spanien oder weiß der Kuckuck hin ausgelagert haben, oder, und das ist natürlich dann schon hart, oder, da werden dann von heute auf morgen Tausende von Mitarbeitern entlassen. Da stelle ich mir dann schon die Frage, zu welchem Zweck, oder? Nur damit ich irgendwo in Asien günstiger produzieren kann und meine Marge entsprechend hochtreiben kann und entsprechend besseren Profit einstreichen kann, oder? Das ist, glaube ich, nicht ganz so meine Mentalität und ist auch, glaube ich, von der Business-Ethik her nicht ganz dem, wovon ich überzeugt bin.
Es ist ja ein schmaler Grat zwischen einen gesunden Gewinn machen, wo jedes Unternehmen braucht, und eine gesunde Marge haben und das dann eben irgendwann ad absurdum zu treiben oder so fest zu maximieren, dass einem eben Ethik oder ethische Geschichten komplett egal sind und es nur noch um das geht. Wo ist denn da für dich die Balance?
Also ich sage jetzt mal, es muss ein gesunder Mix sein aus allem, oder? Also es ist ganz klar, dass wir nicht jede Schraube selber fertigen können und die wird wahrscheinlich aus irgendeinem Werk in China kommen oder sonst irgendwo her oder irgendwo einen anderen europäischen Standort produziert werden. Aber ich sage jetzt mal so, die Kernkompetenzen, das Know-how, das wir jetzt aufbauen, was von der Technologieseite her, oder das wollen wir bei uns im Unternehmen halten, das wollen wir entsprechend aufbauen, ausbauen und so auch eine solide Plattform für unser Unternehmen schaffen. Also wir werden garantiert nicht irgendwelche technisch anspruchsvolle Teile irgendwo in China produzieren lassen und unser komplettes Know-how dafür rausgeben. Das macht keinen Sinn.
Weil das geht ein paar Monate und nachher gibt es chinesische Produkte auf dem Markt.
Ja, genau. Ja. Das ist, glaube ich, nein.
Ihr habt ein Patent, oder das erste Patent, hast du gesagt, ist 2016 angemeldet worden. Wie viele sind das mittlerweile? Und gehst du diesen Patent auch wirklich, vertraust du auf die? Weil da gibt es ja mittlerweile auch Stimmen, die sagen, du mach, was du willst, wenn der Chines kommt und es kopiert, viel Spass mit dem Patent durchsetzen. Also das dauert Jahrzehnte und kostet dich so viel, dass du das eh nicht kannst machen. Also weißt du, wie viel Wert gibst du so einem Patent?
Also ich sage jetzt mal, hinter jedem Patent steckt eine gewisse Strategie, oder? Und das ist bei uns auch der Fall. Also wir haben die Patent oder die Patenterweiterung, die jetzt am Laufen ist, oder haben wir strategisch in für uns wichtige Länder angemeldet, oder? Wo wir sagen, okay, das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt produzierende Länder, die, ich sage jetzt mal, Windanlagen produzieren, aber Länder, die vermehrt auf Windkraft setzen. Und wir geben natürlich nicht alle, also das komplette Know-how-Preis, oder?
Im Patent.
Im Patent, oder? Da gibt es dann schon noch ein bisschen Luft nach oben.
Und ich habe kein einziges Patent, ich bin da völlig alleine. Aber wie ist denn da, ist das denn nicht auch eine Gratwanderung? Eben, wenn du das Patent ja anmeldest, dann musst du es ja auch offenlegen, was jetzt da genau dran die Technologie ist. Das heisst, andere können dort ihnen auch lesen und durch das herausfinden, aha, das ist es. Und dann vielleicht dann merken sie oder lernen sie daraus eine leicht angepasste Version, die dann schon nicht mehr geschützt ist. Das ist so das Risiko vom Patent. Und gleichzeitig in dem Moment das, wo du ja eben nicht schützt, wenn es gar nicht schützt, dann kann ein Mitarbeiter jetzt zu euch kommen, kann das alles lernen und kann das nachher quasi sein Know-how weiterverkaufen, wenn er will, an irgendjemand anderen, oder? Oder halt eben aus der Firma rausnehmen.
Also, das ist vertraglich geregelt mit den Mitarbeitern, dass das nicht so einfach geht.
Ja. Ja. Also eben, man sollte es natürlich regeln, ist mega wichtig. Ja. Aber es ist schon leider mittlerweile auch so, dass man eben und trotz all diesen Verträgen und so weiter wird es schwierig, das wirklich durchzusetzen, je nachdem, oder? Nicht, dass man es wegen dem nicht sollte so, machen, also, aber...
Ja, ich sage jetzt mal so, wenn wir jetzt in den Patentprozess einsteigen müssten, der würde garantiert unser Budget überschreiten. Oder? Mhm. Aber ich sage jetzt mal, für die langfristige Sicherung vom Unternehmen und vom Know-how ist das wichtig. Mhm. Oder dass wir unsere Technologie entsprechend für die Laufzeit von der Patente entsprechend absichern können. Und parallel laufen natürlich da schon einige Weiterentwicklungen, oder die jetzt momentan noch in der Schublade stecken oder die jetzt noch nicht viele Leute wissen. Da gibt es natürlich wie bei jedem neuen Produkt enorm großes Entwicklungspotenzial.
Wie lange läuft so das Patent?
Das ist, läuft 20 Jahre.
Okay.
Nach der Bewilligung, ja.
Kann man das verlängern? Oder ist nach 20 Jahren wirklich einfach fertig?
Nach 20 Jahren ist fertig.
Dann gilt das als Common Sense und jeder darf es nutzen?
Prinzip schon, ja.
Okay. Viel Erfolg in diesen 20 Jahren. Dann ist von 2016, von der ersten Anmeldung, sind ja schon 9 Jahre vorbei. Dann ist das quasi nur, in Anführungszeichen, noch 11 Jahre. Aber eben auch dort wieder gesehen, ich meine, für euch als Betrieb ist es ja so, dass das nicht ideal wäre, wenn ihr kopiert werdet. Aber wenn es wirklich funktioniert, was ihr macht, dann muss man ja sagen, für die Welt und die Umwelt wäre es das Beste, was passieren könnte, wenn ihr von allen kopiert werdet. Ja, das ist ja auch so ein schwieriger Widerspruch, wo du drin bist eigentlich, oder? Wo du wahrscheinlich hast ja einen gewissen Umweltgedanken dahinter, dass du etwas machst.
Das ist ganz klar, ja, definitiv.
Viel Erfolg. Merci viel mal. Super spannend gewesen, wirklich ein bisschen mal etwas anderes im Podcast. Ganz viel Erfolg. Danke, hast du deine Erfahrungen mit uns geteilt und viel Spass und Erfolg weiterhin.
Merci vielmal, Dico. Danke für die Zeit und die Möglichkeit natürlich. Hat Spaß gemacht. Also ich denke, wir könnten garantiert noch stundenlang weiter diskutieren über das Thema.
Aber natürlich. Das war mega, mega spannend. Wenn dir, wo zugelassen hat, der Podcast ebenfalls gefallen hat, dann schicken unbedingt zwei Kolleginnen und zwei Kollegen weiter, dass der Podcast kann weiter wachsen und noch mehr Leute von Vento Stream erfahren und durch das vielleicht irgendwann noch autarker könnt ihr das eigene Unternehmen führen, weil sie den Strom über mehrere Wege selber könnt produzieren. Also unbedingt weiterleiten. Und sonst bis zu der nächsten Folge. Tschüss zusammen.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.